AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Moin moin und herzlich willkommen zur 15. Episode von AI in Finance, unserem Unplugged-Podcast von Mike Klotz und mir, Sascha Dewald, zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr, Banking und vielen anderen spannenden Themen. Heute wollen wir uns noch einmal mit Apple Intelligence beschäftigen, alles was ja auf der WWDC letzte Woche kam, wo wir unsere Sonderfolge hatten, haben wir noch mal ein bisschen in unseren Köpfen aufgeräumt, wurde ja auch sehr viel dazu geschrieben, sehr viele Podcasts sind dann auch nach unserem erschienen, die ein ähnliches, manchmal auch ein anderes Bild zeichnen. Und Mike hat richtig viele News der Woche mitgebracht, von daher würde ich sagen, let's go.
Hallihallo auch von meiner Seite. Richtig viele News, du baust gerade großen Druck auf, ich gucke in die Liste, aber wir versuchen das. Pressure, genau. Mindestens 30 News. Ja, du hast es gesagt, wir haben letzte Woche über die WWDC gesprochen, die unsere kleine, Schwerpunktfolge, Sonderfolge, wie man es auch nennen mag. Und ich habe ja letzte Woche so ein bisschen durchklingen lassen, dass ich das nicht so super geil alles gefunden habe, sondern ich war ja so, ich weiß nicht, ob man meine Enttäuschung hat im Podcast hören können. Du konntest sie jedenfalls sehen. Du bist ja auch ein viel größerer Fanboy als ich und sahst das alles ein bisschen, schöner oder besser. Nichtsdestotrotz bin ich ja kritikfähig und versuche zu reflektieren und habe nochmal darüber nachgedacht, ob das vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Vielleicht, Sascha, macht es Sinn, noch mal ganz, ganz kurz ein Mini-Wrap-Up zu machen. Also Apple hat auf der WWDC ganz viel vorgestellt. Es ging sehr stark um die neue Betriebssystemgeneration, aber es ging eben auch um Apple Intelligence. Und damit sind wir schon bei dem ersten, Clou. Sie nennen es nicht AI, sondern sie nennen es Apple Intelligence AI for the rest of us, also für den Normalsterblichen. Damit heben sie sich natürlich ab und machen nochmal deutlich, dass sie alles sehr viel besser und anders machen. In a nutshell, Apple Intelligence, Sascha.
Darüber haben wir doch schon gesprochen.
Ich dachte, du willst nochmal einen Satz dazu sagen, lieber Sascha, was Apple Intelligence in a nutshell ist.
Nein, mach du das. Ich muss hier rumgoogeln.
Okay, google du. Okay, Apple Intelligence, nochmal ein Mini-Wrap-Up. In a nutshell ist letztendlich ein On-Device-LLM, also eine Intelligenz, die auf dem Gerät läuft und als eine Art Gatekeeper fungiert. Das heißt, erstmal wird versucht, alles lokal abzufrühstücken und dann werden die Apple Silicon Server angefragt und als drittes, wenn man es denn aktiviert hat, ein externes LLM, das kann oder wird zum Start OpenAI sein, beziehungsweise ChatGPT, kann aber auch perspektivisch ein anderes sein. Warum macht Apple das so? Naja, weil das Thema Datenschutz und Privatsphäre schon von jeher oder seit vielen Jahren ein Fokusthema ist und dementsprechend positionieren sie es auch genau so. Alles bleibt da und nichts geht wirklich irgendwie nach draußen und alles ist super, super sicher. Wir unterstellen jetzt mal, dass das auch so ist. Und die Kritik, die man auch gehört hat, ist natürlich, dass ein solches Modell erst einmal beschränkt ist oder beschränkter ist als natürlich ein ChatGPT, was quasi in der Cloud läuft und vor allen Dingen jederzeit aktualisiert wird und natürlich ganz andere Produktzyklen hat. Auf der anderen Seite natürlich das Thema Privatsphäre, was bei externen LLMs nicht unbedingt gegeben ist. Wir kommen ja auch nachher nochmal dazu, was Meta gerade so von seinen Nutzerinnen und Nutzern abverlangt. Die lustigen Datenschutzbedingungen, die man nämlich zustimmen soll. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Und da wollte ich mit dir, Sascha, drüber reden. Soll ja kein Monolog werden. Das Thema könnte aus einer Sicht heraus, nämlich wenn es um Finanztransaktionen geht, und Apple hat ja auch das Thema Apple Wallet nochmal ein Stück aufgebohrt, vielleicht gar nicht so dumm sein, weil gerade im Finanzbereich braucht es was? Richtig, Vertrauen. Und ein großes Problem ist natürlich in dem Moment, wo alles in der Cloud liegt, dass ich als Nutzer EU AI Act hin oder her erst einmal ein gewisses Vertrauen schenken muss und ich mich unter Umständen besser fühle, wenn eine Apple Intelligence auf meinem Gerät läuft und mir dann in der Lage ist, basierend auf beispielsweise meinen Finanztransaktionen und meinen Dingen, die ich so tue, Empfehlungen auszusprechen oder Guidance zu geben. Und da habe ich mir in der Tat Gedanken zu gemacht, beziehungsweise musste ein Stück weit zurückrüdern und habe gedacht, ist vielleicht doch gar nicht so dumm. Je nach Use Case ist das Thema Privatsphäre nämlich wichtiger als jetzt beispielsweise, wenn ich nach dem Wetter frage.
Ja, es wirkte insgesamt irgendwie als, ne, ich glaube, Pip Klöckner hat es als Baby Steps bezeichnet in seinem Newsletter. Und das haben wir ja damals auch gesagt oder damals letzte Woche, dass wir einfach nicht berauscht waren, weil wir nichts weniger als eine große Revolution erwartet haben. Und das war es dann irgendwie nicht. Aber diese Baby Steps sind tatsächlich total spannend, ja. Auch dieses Apple Intelligence selbst haben sie ja genannt, das ist powerful, intuitive, integrated, personal. Aber vor allem haben sie gesagt, es ist halt private. Und das nennen sie dieses Apple Privacy Versprechen. Das haben wir ja beim letzten Mal schon aufgegleist, dass sie sagen, ja, wir haben eine Partnerschaft mit OpenAI für ChatGPT. Aber bevor diese Möglichkeit, auf dieses Sprachmodell zuzugreifen, für die EndnutzerInnen wirklich greift, habe ich erstmal alles mit meinem kleinen Foundation Model auf meinem iPhone direkt drin. Und erst wenn dieses kleine Modell dann nicht mehr ausreicht, gehe ich quasi in die Apple Cloud hoch. Apple Cloud Compute nennt sich das. Das heißt, sie haben ihren eigenen gekapselten Cloud-Hoster mit ihrem eigenen großen, selbstentwickelten LLM mit drin. Und nur wenn das nicht reicht, kann sich der Nutzer quasi bewusst und proaktiv für ChatGPT entscheiden.
Und den eigenen Chips. Apple setzt auf Apple Silicon und nicht auf Nvidia Chips. Das heißt, sie setzen wirklich komplett auf eigene Systeme.
Ja, sie bauen die Wertschöpfungskette dann doch eher um ihre eigenen Themen drumherum. Das machen sie ja schon seit einer ganzen Weile, auch in dem ganzen Hardware-Bereich. Und das ist tatsächlich dann doch ein echt spannendes Thema. Und wie du eingangs ja gesagt hast, sie sagen auch, das ist AI for the rest of us. Und am Anfang fanden wir es langweilig, ne, und haben halt gesagt, wir vielleicht so ein bisschen auch als Tech-Nerds sagen, okay, das ist jetzt nichts, was wir uns jetzt wirklich begeistert. Aber wenn man mal sagt, dass einfach wirklich ne, Pareto-Prinzip 80% der Bevölkerung noch nicht auf den Perplexities, Clouds etc. halt unterwegs sind, so wie wir, sondern auch ein bisschen vorsichtiger sich an Use Cases herantasten, dann ist das wirklich für die Mehrheit der Bevölkerung gedacht, weil sie ganz klar sagen, sie nutzen jetzt AI in den User Interfaces, genau wie die Menschen das halt auch wirklich gewohnt sind. Man muss sich nicht auf einen neuen Chat oder auf neue Applikationen einlassen, sondern es ist genau da, wo ich mein Leben sowieso gestalte. Es wird in Siri sein, es wird in meiner E-Mail-Funktion sein, es wird in Notizen sein. Und das sind alles Apps, die Menschen sowieso benutzen. Und jetzt kommt einfach nur eine kleine KI-Erweiterung dazu. Das Ganze gepaart mit dem 100%igen Privacy-Versprechen. Und auch da, ne, wir sind nicht bei Apple. Das heißt, es kann keiner wirklich nachprüfen, ob das so ist. Aber die Art und Weise, wie sie es dann auch in der technischen Dokumentation am Tag danach nochmal veröffentlichen haben, macht zumindest uns beide sehr positiv, dass sie dieses Thema Privacy-Versprechen wirklich ernst nehmen, weil sie es quasi sehr, sehr genau kapseln und du einfach diese persönlichen Daten, ne, und wir kommen ja nachher noch zu Meta und Co., einfach nicht rausposaunen und damit ihre weiteren LLMs noch trainieren, sondern sie nutzen das tatsächlich einfach nur auf dem Device des Users.
Und du hast es gesagt, also nach der WWDC wurden und werden ja immer mehr auch ja, APIs veröffentlicht, es kommen immer mehr Informationen zutage, gar nichts Geheimes, sondern das liegt in der Natur der Sache. Die WWDC ist ja auch nicht ein Tag, sondern es ist eine ganze Woche, wo sich dann die Entwicklerinnen und Entwickler austauschen können. Und was Apple ja ebenfalls veröffentlicht hat, und das fand ich in dem Zusammenhang interessant oder sogar spannend, ist nämlich das Finance Kit. Das heißt, es ist zum ersten Mal möglich, auf Apple-Transaktionen, also Apple-Pay-Transaktionen zuzugreifen. Ist für den deutschen Markt vielleicht nicht ganz so mega spannend, also oder vielleicht nur ein bisschen spannend, weil ich jetzt natürlich in Banking-Apps auch die Apple-Pay-Transaktion integrieren kann. Aber es gibt jetzt diese Schnittstellen. Und wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit reisen, und wir müssen gar nicht so weit weggehen, also ich glaube, vor einem halben Jahr war es, da hat ja Apple in UK Open Banking integriert. Das heißt, ich kann in UK in der Apple Wallet auch den Kontostand, nicht die Transaktion, ich glaube, es ist begrenzt momentan auf den Kontostand, meiner Bank oder vielmehr von Drittkonten einsehen. Jetzt denke ich mal laut, wir haben auf der einen Seite das Finance Kit, wir haben die Weiterentwicklung der Apple Wallet und wir haben Apple Intelligence als super privates On-Device LLM. Und jetzt brauche ich nicht so dramatisch viel Fantasie, dass ich glaube, in Zukunft, und Apple ist jetzt nicht die flottesten, also ne, bis das alles ausgerollt wird, Apple Intelligence ohnehin erst nächstes Jahr, aber ich könnte mir vorstellen, dass im Laufe 2025, vielleicht sogar unter iOS 18, aber mit iOS 19, wir insbesondere auch im Finance-Bereich in der Kombination mit Apple Intelligence und dem AI doch noch neue Use Cases sehen. Auch vor dem Hintergrund, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, es gibt ja auch noch das, was ja nie so öffentlich genannt wurde, das Realm LLM, was ja quasi in der Lage sein soll, das zu lesen, was auf dem Gerät passiert, also wirklich Apps zu lesen. Und da hat man jetzt ehrlicherweise nicht so viel von mitbekommen. Aber auch perspektivisch glaube ich inzwischen, dass wir da noch ein bisschen was sehen werden. Im Bereich Finance im weitesten Sinne.
Genau, Apple hat ja eine ganze Menge anderer Themen jetzt auch noch abseits der WWDC verkündet. Diese Woche unter anderem, dass sie ihr Buy Now Pay Later Programm, Apple Pay Later heißt es, glaube ich, in den USA jetzt künftig einstellen werden. Die sind ja auch in der Verhandlung jetzt gewesen, sehr lange noch mit Mastercard und Goldman Sachs zum Thema Apple Card. Auch das ist ja eingestellt beziehungsweise wird massiv verändert. Und ich glaube, Apple konsolidiert gerade alles, was sie zum Thema Financial Services für ihre EndnutzerInnen machen. Und ich glaube auch, sie haben diese Woche noch betont, dass Priorität quasi von Apple Pay weiterhin vor allem auf sicheren und auf privaten Zahlungen liegt und will, glaube ich, weiterhin halt eine Zusammenarbeit mit Finanzinstituten weltweit prüfen, um genau diese Standards dann auch aufrechtzuerhalten. Und ich glaube schon, dass sie, gerade was du gesagt hast, jetzt langfristig auch in das ganze Thema Multibanking, Open Banking mit reingehen werden, aber dann halt mit einer sehr konsolidierten und aufgeräumten Produktpalette und wahrscheinlich nicht mehr mit allem, was sie bisher hatten. Und ich glaube, für Buy Now Pay Later arbeiten sie jetzt dann doch wieder mit einem Third-Party-Provider Afterpay, glaube ich, zusammen.
Ja, genau. Also sie kündigen das eine ab, aber haben auch direkt die Tür zu was Neuem aufgemacht, nämlich das Thema Kreditvergabe. Man soll ja dann zukünftig zumindest in den USA in der Lage sein, mit der Apple Pay Transaktionen direkt einen Ratenkredit aufzunehmen. Ist nicht ganz Buy Now Pay Later, ist ein bisschen was anderes, aber ganz verabschieden tun sie sich in der Tat nicht. Und naja, Finance hat halt Alltagsrelevanz und alles, was Alltagsrelevanz hat, finden Ökosysteme, glaube ich, tendenziell gut. Und dementsprechend wundert mich nicht, dass sie das, oder würde es mich nicht wundern, wenn sie es aufbohren. Also, das nochmal so ein bisschen als ja, Mini-Wrap-Up und Gedankengänge zur letzter Woche und Apple Intelligence. Wir werden noch Geduld haben müssen. Also es dauert tatsächlich noch ein bisschen, bis wir in den Genuss kommen, es uns auch mal in echt anzuschauen, weil Apple Intelligence auch im aktuellen Beta-Test noch nicht freigeschaltet ist.
Ja, ich glaube, wir werden halt viel jetzt sehen in den nächsten Wochen und Monaten, wenn halt die App-Entwickler die ersten Use-Cases halt darauf bauen und dann sie entweder in den Private oder Public Alphas halt irgendwie da sein werden oder nee, Public Alpha gibt's ja leider nicht, gibt's ja nur für Testgruppen, aber zumindest dann auch aus den Betas heraus dann die Leaks kommen und ich glaube, das wird dann schon ganz spannend und wir werden berichten.
Genau, aber es bleibt ja auch ansonsten in der Branche nicht weniger spannend und wir haben darüber hinaus mal wieder ein paar schöne Nachrichten mitgebracht. Soll ich anfangen?
Mach das gerne, ja.
Man hat uns ja oder immer wieder schwebt so leise der Vorwurf im Raum, ihr macht so viel zum Thema AI, aber gar nicht mit Fokus auf Finance. Das haben wir jetzt eben mal anders gemacht, das war alles
Lügenpresse. Finance.
Lügenpresse. Bitte? Lügenpresse.
Lügenpresse.
Reine Propaganda. Ich habe aber darüber hinaus, gab es drei interessante Veröffentlichungen, Startups, die ich mal mitgebracht habe. Auf der einen Seite gibt es ein neues, naja, Startup, was noch in einer Join the Waitlist Phase ist, nämlich Corso. Corso hat sich zum Aufgabe gemacht, das ganze Thema Finance natürlich mit AI zu verknüpfen. Es geht da sehr stark um das Thema Financial, nicht nur Education, sondern Financial Wealth und Financial Health. Viel mehr kann man dazu in der Tat noch nicht sagen, weil die Webseite nicht allzu viel hergibt, außer Join the Waitlist, aber nichtsdestotrotz haben sie schon mal 2-3 Buzzwords besetzt. Packen wir natürlich in die Shownotes.
Dann. Du wirst viel Post von denen kriegen. Ich habe alle deine E-Mail-Adressen, die ich kenne, dort eingetragen.
Ja, Challenge accepted. Ich deine auch. Ich habe aber deine dann bei Temu im Newsletter eingetragen, weil der kommt jede Stunde. Dann gibt es ein weiteres kleines Startup oder Gründung, Alina, ein Chatbot und KI-Agent für Investitionen und zwar mit Fokus und Zielgruppe Frauen. Auch hier möchte man insbesondere Frauen dabei helfen, ja, gute Finanzentscheidungen zu treffen. Auch das packen wir in die Shownotes. Ein drittes habe ich noch mitgebracht und das fand ich wirklich spannend. Ich habe es allerdings nicht ausprobiert, weil ich das gar nicht so mein Home-Turf ist. Vielleicht hast du es schon gemacht oder machst du noch irgendwann mal Xilion, I don't know how to pronounce. Lustiger Name. Aber lustig ist es, dass man einfach nur einen Screenshot seines Kundenportfolios hochladen kann und oder als PDF und ja, Xilion will dann dabei helfen, entsprechend das zu analysieren und Empfehlungen auszusprechen. Also man muss nur irgendwie einen Screenshot hochladen oder eine PDF-Datei von seinen Investments, die man hat, und dann will Xilion darauf arbeiten. Ich habe es nicht getestet. Die Oberfläche sieht sehr aufgeräumt aus. Ich weiß nicht, ob ich der vertrauen kann, aber ja,
we'll see. Ja, ich würde tatsächlich dringend davon abraten. Ich habe es mir nur kurz angeschaut und ich dachte auch so, es sieht überraschend bzw. fast erschreckend aufgeräumt aus und bin dann mal so ein bisschen eingetaucht, aber du kriegst keine Infos, was wirklich dahinter steht und wie sie es machen, außer dass die dann halt deine Investment-Informationen haben. Und das ist halt so ein typisches US-Ding, ne? Die sagen, okay, wenn du halt einen 401k in deinem Portfolio hast oder irgendwelche Einzelaktien, Zertifikat und Co., kannst du es quasi reinhauen. Auch deine Real Estate Investments kannst du, glaube ich, reinhauen. Und dann wird dir irgendwie gesagt, was du als nächstes machen sollst. Ich habe keine Screenshots von irgendwo gefunden. Ist ein ziemlich wild aufgesetzte Delaware Company, so ein typisches Ding. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr noch dran seid, das eher zu beobachten, aber vielleicht nicht gleich irgendwie mit der API zu eurem Depot zu connecten.
Das ist übrigens ein ganz wichtiger Hinweis, den Sascha gerade gibt. All die Tools und Dinge, die wir vorstellen, stellen wir vor, weil wir sie interessant finden. Es ist kein Aufruf oder gleichzeitige Produktempfehlung. Manchmal ist es weniger gefährlich oder vielleicht sogar witzig und harmlos, wo man sagen kann, macht das, probiert das aus, macht euch einen Song bei Udio oder sonst irgendwas ungefährlich. Aber bei dem Thema, alles, was mit Anlage und Geld zu tun hat, lasst bitte Vorsicht walten. Dann habe ich als letztes seitens Unternehmensberatung, die KPMG hat nämlich ein White Paper veröffentlicht, nämlich zum Thema KI in der Finanzindustrie. Also was gibt es für Use Cases? Kann man sich runterladen, natürlich hinter einer kleinen, nicht Paywall, sondern E-Mail-Adressen-Wall, sei Ihnen gegönnt. Ich habe es mir nur runtergeladen, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, es mir anzuschauen. Aber es ist immer ganz gut, vielleicht mal den einen oder anderen Use Case nochmal zu sehen. Genau, das erstmal von meiner Seite.
Cool, vielen Dank. Schaue ich mir auch an, habe ich mir auch zumindest runtergeladen. Sieht auf den ersten Blick gut aus. Man muss ja dazu sagen, dass halt irgendwie sowohl die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften als auch die Big Four Strategieberatung jetzt fast wöchentlich neue Studien zum Thema Gen AI, Predictive AI raushauen. Am Ende ist es natürlich Sales, Sales, Sales und die Themen, die da drin sind, sind immer sehr hypothetisch, sehr theoretisch, wenig echte, coole Anwendungsfälle, und wenn es ist halt irgendwie der Chatbot oder alles, was wir irgendwie jetzt auch schon seit einem Jahr sehen, beziehungsweise immer noch nicht so richtig live sehen, aber ich habe beim ersten Durchscrollen, sah es tatsächlich gut aus, wir verlinken es in den Shownotes. Eine andere coole Studie, die ich gefunden habe, ist vom MIT, da haben nämlich Forscherinnen einen KI-Chatbot entwickelt, der ja das zukünftige ältere Ich der Nutzer und Nutzerinnen simulieren soll. Das heißt, die haben einen Chatbot entwickelt mit dem Ziel des Projekts, dass Menschen sich stärker auf Themen wie die eigene Gesundheit, den monetären Wohlstand, aber auch das Glück konzentrieren sollen, um eine Möglichkeit zu finden, mit seinem zukünftigen Ich quasi zu kommunizieren. Und das ist ja grundsätzlich jetzt keine neue Idee, ja. Also, ne, bisher kann man ja sagen, okay, so ich schicke mir an mein älteres Ich irgendwie einen Brief oder einen Tagebucheintrag, verbuddel das irgendwie in meinem Garten und erinnere mich so quasi an mein jüngeres Ich und an meine tollen Vorhaben, die ich als junger Spund vielleicht gehabt hätte. Aber was jetzt die ForscherInnen am MIT gemacht haben, ist, dass die einen Chatbot mit Hilfe von GenAI entwickelt haben, dank dem die NutzerInnen mit ihrem zukünftigen Selbst wirklich kommunizieren können. Das heißt, im Idealfall soll das simulierte und virtuelle ältere Ich dem jüngeren Ich wertvolle Ratschläge geben und so hoffentlich positiv auf meine zukünftige Lebensgestaltung einwirken. Ja, wie machen Sie das? Das ist ein Chatbot. Um so ein bisschen den Eindruck des zukünftigen Ich zu verstärken, lade ich vorher ein Profilbild hoch und chatte dann quasi mit meinem älteren Ich, was dann so eine künstlich gealterte Version meines aktuellen Profilbildes ist. Gespeist wird das System dann auch aus einer Reihe von Informationen, die ich hochladen kann, die dann den NutzerInnen eine Information zu ihrem Leben, zu den Freunden, zu Familien, zu gesammelten Erfahrungen, Karriere, meinen Wünschen und meinen beruflichen Träumen, meinen privaten Träumen kann ich angeben. Und dadurch will dieses System quasi sicherstellen, dass der Chatbot bei den Antworten und Tipps und Tricks immer quasi auf meine echte kontextuelle Lebensgeschichte zurückgreifen kann und dabei irgendwie plausibel bleibt. Ne, da gibt es ein riesiges Sprachmodell dahinter mit krass vielen Parametern im Vergleich zu anderen. Und baut dadurch quasi künstliche Erinnerung. So, da gibt es ein Beispiel in dieser Studie, also es gibt so ganz viele, aber es ist eine monsterlange Studie, wir verlinken die mal. Aber dieses Beispiel ist eine, ja, studierende und bald angehende Biologielehrerin. Und die hat ihr 60-jähriges zukünftiges Ich so nach dem für sie erfüllendsten Moment ihrer Berufslaufbahn gefragt. Und das war dann so ganz spannend, weil die Antwort war, dass die mittlerweile dann pensionierte 60-jährige Lehrerin sich ganz herzlich an ein besonderes Ereignis erinnert, bei dem sie einem ganz speziellen Schüler geholfen hat, seine Noten langfristig zu verbessern. Und der Chatbot hat dann geschrieben, es war so schön, das Gesicht des Schülers vor Stolz und Erfolg strahlen zu sehen. Das hat mir sehr viel gegeben.
So. Ich hab große Angst, ehrlicherweise. Also wenn ich das testen würde, würde wahrscheinlich sich das System dann abstellen, ja, nach dem Motto, ist alles völlig zwecklos bei dir. Ja, aber krass. Was erinnert mich so ein bisschen, das gab's, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal, ich bin mir nicht sicher, jemand, der im Sterben lag, beziehungsweise wusste, dass er nicht mehr allzu lange hat, der was sehr Ähnliches gemacht hat, der alle seine Briefe und ganz viel Content quasi in einen Chatbot reingestellt hat für seine Nachwelt, also für seine Familie und Kinder. Fast schon ein bisschen spooky, aber auf der anderen Seite.
Ja, ich glaube, das wird ein totaler Markt, das, was du gerade beschreibst. Also ich meine, wir sehen es ja, wie groß dieser Hype jetzt bei Reid Hoffman ist. Ja, ich habe das diese Woche gerade so ein bisschen mit Arnulf diskutiert, wie echt das eigentlich ist und was man eigentlich braucht, um nicht nur die Stimme zu sensibilisieren oder zu emulieren, sondern eben auch halt irgendwie das Thema Video. Und wir hatten es ja damals gesagt vor ein paar Wochen, dass Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn und vielen anderen Themen, sehr viel Information seiner 20-jährigen Karriere aus Podcasts, aus Live-Auftritten und all seinen Briefen und E-Mails hochgeladen hat. Aber selbst damit ist es wahrscheinlich nicht möglich, halt ein Real-Time-Interview mit einem Video-Avatar zu führen. Aber trotzdem glaube ich daran, dass sowas dann, ne, in all diesen Themen, auf die wir schon eingegangen sind, auch nochmal auf den Film Her und Samantha und Co., in so einen Personal Assistant gehen kann. Aber hier in dem ganz speziellen Fall finde ich es halt auch total spannend, einfach nur für mich selbst, quasi in meiner aktuellen Unsicherheit. Ne? Jeder hat die Möglichkeit, quasi alles zu werden und in jede Richtung zu gehen. Die Welt steht dir komplett offen. Aber jetzt sich mal bewusst damit auseinanderzusetzen, wenn ich diesen einen Weg verfolge und das vielleicht auch mit so einem Chatbot dann in einer Konversation mal durchgehe, das ist schon spannend und könnte zumindest die Menschen im Hier und Jetzt vielleicht zumindest dazu motivieren, klügere oder bewusstere Entscheidungen zu treffen, um ihr so langfristiges Wohlbefinden und auch ihr zukünftiges Leben so ein bisschen zu beeinflussen. Vielleicht noch ganz spannend, es gab noch eine begleitende Studie, die das MIT auch aufgesetzt hat, mit ich glaube 340 Freiwilligen. Und hier zeigte sich relativ schnell, dass sich nach einer dann entsprechenden Unterhaltung zwischen mir und meinem zukünftigen Ich einfach ich weniger ängstlich mit meinem älteren Ich mich verbunden gefühlt habe. Und das könnte dann durchaus dazu führen, dass man mit Blick auf die eigene Zukunft einfach vielleicht ein bisschen, die Studie sagt klüger, ich würde eher sagen bewusster entscheide.
Wo du gerade sagst, Studie und eine schöne Welt beschreibst, wie intelligent AI sein kann. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich die nächste Nachricht schon sehe, nämlich der Fail, kann man schon sagen, der Woche. Es geht um McDonald's. Willst du was dazu sagen?
Ich habe das gar nicht so richtig verfolgt. Also ich weiß, dass McDonald's, die haben einen Testlauf für KI gemacht mit IBM. Seit 2 Jahren, glaube ich, jetzt schon zum Thema Drive-Thru-Technology. Und haben dieses Projekt jetzt einfach irgendwie überraschend beendet. Aber immerhin haben sie es an 100 Standorten gehabt, ne?
Ja, die haben das getestet, also nicht nur getestet, die haben es eigentlich live geschaltet. Und was sollte das Ding machen? Tatsächlich war die Bestellannahme nicht mehr ein Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter. Man kennt das, man fährt durch den Drive-In und redet dann und schreit das den Mitarbeiter, den McDonald's-Mitarbeiter an, weil er einen nicht versteht. Und da hat man sich gedacht, das machen wir jetzt über KI etwas intelligenter und charmanter. Und lustigerweise gibt es auf TikTok ganz, ganz viele tatsächlich Videos, wo sich die Nutzerinnen und Nutzer oder vielmehr die Konsumentinnen und Konsumenten sich kaputt lachen, wie absurd schlecht dieses Ding eigentlich funktioniert. Also es werden dann Bestellungen gezeigt von irgendwie, keine Ahnung was, 30 Portionen Chicken McNuggets im Wert von $260. Geil. Völlig absurde Anzahl von Lebensmittel, die da offensichtlich der AI-Chatbot da bereitstellen will. Das Interessante war, dass nicht nur die Bestellung falsch war, sondern vor allen Dingen dieses Tool oder dieser Chatbot dazu neigt, einfach ganz viel immer. Also nach dem Motto, viel Essen hilft viel. Das heißt, die Bestellungen waren immer absurd groß. Und man hat sich dann tatsächlich nach dem, es war ja gar kein Testlauf mehr, sondern nach dem Live-Gang dazu entschlossen, das wieder abzustellen. Ja, also nicht jeder Voice-Bot funktioniert gleichermaßen gut, augenscheinlich.
Genau, aber ich glaube, Sie finden das Thema trotzdem richtig geil, weil Sie jetzt auch gesagt haben, also ne, IBM, total supi, dass wir das mit euch gemacht haben, aber ne, machen wir jetzt nicht weiter. Aber Sie haben eben, glaube ich, in der gleichen Pressemitteilung irgendwie gesagt, dass Sie eine neue technische Lösung und zwar bis zum Ende des Jahres finden wollen, also einen neuen Partner für KI-gestützte Bestellungen. Und im Dezember letzten Jahres habe ich dann beim Rumgoogeln gesehen, dass es eine Partnerschaft zwischen McDonald's und Google gibt, was auch irgendwas mit Gen AI zu tun hatte. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn demnächst Gemini dann irgendwie drin steckt. Was ich krass finde, ist, die haben weltweit über 27.000 Drive-Ins. Völlig krass.
Das sind schon ein paar. Ich glaube, es gibt nur noch mehr Starbucks. Das wäre so, wo ich sagen würde, da gibt es noch mehr von wahrscheinlich.
Boah, beides scheiße.
Aber es gibt noch einen zweiten Fail und den habe ich mir tatsächlich selber angeschaut, weil ich das einfach zu spannend fand. Und zwar, wir haben da auch schon drüber berichtet, über Microsofts Recall. Ich muss bei Recall immer an den Film Total Recall mich erinnern. Ja. Und irgendwie passt das auch so vom Namen her. Recall war oder ist der Versuch von Microsoft im Prinzip Windows so aufzuschlauen, dass sich das Betriebssystem absolut alles merkt. Also man muss sich das wirklich vorstellen wie eine Zeitleiste über die letzten, ich weiß nicht, 3 Wochen, 30 Tage, also ein durchaus längerer Zeitraum. Und es ist so, dass ich weiß, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber ich meine gelesen zu haben, alle 2 Minuten wird ein Screenshot erstellt, also von dem, was auf deinem Rechner passiert. Und man kann dann dementsprechend unter Windows die Suchfunktion also nutzen, um wirklich zu gucken, wenn man jetzt irgendwelche Informationen sucht. Und der springt nicht nur zum Screenshot, sondern Text wird auch automatisch heraus extrahiert und das alles entsprechend abgespeichert. Das Problem daran ist, es ist nicht so, dass es an Server geht. Das ist gar nicht so, dass das die größte Angst, die man da hat. Es läuft alles lokal. Das ist die gute Nachricht. Es braucht auch einen bestimmten Chipsatz, damit es überhaupt funktioniert. Aber es ist halt lokal und es ist nur quasi geschützt durch deinen lokalen Account. Soll heißen, habe ich einmal Zugriff auf deinen Account, kann ich sehr dediziert und genau gucken, was du so die letzten Tage und Wochen getrieben hast. Und das völlig ungeschützt. Zugegebenermaßen, das ist ganz wichtig, es war in der Technology Preview von Windows, es ist nicht public im Sinne von, dass es ausgerollt wurde und Microsoft hat sich jetzt auch dazu entschlossen, nachzubessern. Aber in dieser Ausbaustufe war es wirklich spooky, auf der einen Seite zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich meine, wie oft suchen wir Informationen? Ja, ich finde die halbe Zeit irgendwelche E-Mails nicht, ja. Dieses Tool wäre für mich eine große Hilfe, wenn ich ehrlich bin. Auf der anderen Seite ist natürlich Missbrauch, liegt da sehr nahe, weil ich, wenn ich einmal den Zugang habe, kann ich halt sehen, was du getan hast. Und ganz wichtig, es werden ja Screenshots gemacht. Ich sehe also auch, wenn du im Online-Banking warst, deine Transaktionshistorie. Es wird da nichts ausgegraut. Und die Passwörter sieht man nicht, es sei denn, du hast auf dieses kleine Icon gedrückt, wo man das Passwort dann im Klartext sieht. Auch dann wird der Screenshot natürlich erstellt. Das heißt, in der aktuellen Ausbaustufe, und ich weiß nicht, warum Microsoft das überhaupt so veröffentlicht, also augenscheinlich haben sie gedacht, das reicht erstmal so, war es schon wirklich sehr, 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 ja, spooky einfach. Auf der anderen Seite natürlich sieht man auch hier, wo die Reise hingeht. Informationen werden immer greifbarer und sind nicht mehr nur auf irgendwelche Dateien beschränkt, sondern bei Windows mit Recall kann ich mir halt alles anschauen. Und es gab dazu noch ein Tool, das hat jemand bereit erstellt. Da konnte man im Prinzip sich alle Screenshots und Einträge, die erstellt wurden, in eine Datenbank schreiben. Das heißt, man konnte das auch nochmal wunderbar extrahieren und hatte dann so einmal so deinen kompletten Arbeitsalltag in einer Excel-Tabelle im weitesten Sinne.
Ja, völlig spooky. Ja, ich glaube, die wollten einfach schnell sein, weil sie ja damals auf ihrer Developer-Konferenz gesagt haben, am 18. Juni geht diese neue PC-Kategorie quasi schon live. Mit Copilot Plus PCs haben sie es, glaube ich, genannt.
Genau, Copilot Plus, genau.
Genau, und jetzt haben wir halt irgendwie dann doch quasi alle KI-Sicherheitsforscher, die es halt irgendwie so weltweit so gibt und die sich so nennen dürfen, vor dieser Ankündigung gewarnt. Und also ich glaube, was alle verwendet haben oder was ich überall gelesen habe, war das Wort Datenschutzdesaster. weil sie einfach zu dem Schluss gekommen sind, dass unter Umständen auch Cyberangreifer auf diese Listen, die du gerade beschrieben hast, quasi zugreifen können, die irgendwo in irgendeiner Library halt dann auf dem Computer liegen. Und was Microsoft sofort dann irgendwie natürlich genutzt hat, um zu sagen, ja, wir haben ja bereits eine viel bessere Absicherung der Recall-Daten. Außerdem sollte es jetzt auch bei der Einrichtung des PCs nicht mehr standardmäßig eingeschaltet sein, sondern ich muss es bewusst proaktiv selbst aktivieren. Und dennoch bleibt halt einfach diese Kritik komplett.
Aber weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? Tatsächlich an meine Anfänge im E-Commerce. Ich weiß, ich habe, glaube ich, 2 Nächte schlecht geschlafen, als ich das erste Mal meine Kreditkartennummer Internet in einem Online-Shop eingetragen habe. Ja, was ja wirklich irgendwie sehr aufregend, also für mich zumindest war, und kommt die Ware an, wird jetzt mein ganzes Konto leer geräumt. Heute denke ich da null mehr drüber nach. Also das Thema Sicherheit und Datenschutz ist natürlich latent irgendwie vorhanden, und das, was wir jetzt gerade mit Recall bei Windows lesen und Datenschutzdesaster, ist alles richtig. Aber ich glaube, es gibt so einen krassen Shift. Das heißt, wir werden immer mehr und immer bereiter, Daten preiszugeben, weil der Nutzen einfach viel zu groß ist.
Ja, und was gefühlt irgendwie durch dann die mediale Berichterstattung und dann auch solche Rechner, die das halt einfach per Definition von Anfang an können, einfach ausgerollt wird. Und das ist ja genau das, was wir vorhin hatten bei Apple, ne? AI for the rest of us. Da habe ich zumindest, und vielleicht ist es bloody naiv, ja, aber da habe ich zumindest das Gefühl, mit meinen Daten wird sauber umgegangen. Apple verwendet die nicht, die verwenden die nicht für Trainings und geben die nicht raus, sondern ist es halt irgendwie mein eigenes Thema, mein eigenes Problem. Aber alles, was halt irgendwie Microsoft, Meta, OpenAI und Co. machen, du weißt nicht, was mit diesen Daten passieren wird. Ja? Und also da zum Beispiel geht halt irgendwie die nächste Nachricht von Meta total gut rein. Ja? Also wir haben ja vor einer Weile mal darüber gesprochen, dass Meta auch so ein Rollout seiner KI-Software in den USA vorgenommen hat, wo sich dieser KI-Assistent dann irgendwie auch in Foren bei Facebook, bei WhatsApp irgendwie einmischt. Und das war jetzt tatsächlich für nächste Woche auch für Europa geplant. Ich glaube, über 80 Länder sind schon live, nicht in Europa wohlgemerkt. Und ja, wegen Datenschutzbedenken, tada, ist das wohl nicht mit der DSGVO vereinbar, zumindest ist sich jetzt Irland dessen sicher. Und Meta möchte sich jetzt erstmal wohl nicht mit der EU zu diesem Thema streiten. Da geht es ganz konkret um die Nutzung von den öffentlichen Instagram- und Facebook-Posts, die Meta quasi für das Training von seinen LLMs nutzen wollte, was dann die irische Datenschutzbehörde für problematisch hält. Und man muss dazu sagen, die irische Datenschutzbehörde ist nicht vergleichbar mit der deutschen Datenschutzbehörde, sondern da sitzen gefühlt auch eher sehr progressive Tech-Nerds, die mehr oder weniger alles irgendwie durchwinken, was geht, zumindest in den letzten Jahren. Und wenn die ein Problem damit haben, dann würde ich sagen, ist das schon echt kritisch, weil das Sprachmodell Llama, was dafür ja quasi das Rückgrat sein sollte von diesem Chatbot, der auf Facebook und Insta-Nutzer dann basiert und dann auch diese im Alltag begleiten soll, das trainiert quasi das Modell hinter allen öffentlichen Posts von über 18-Jährigen in ganz Europa. Das heißt, alles, was du jemals in deinem Facebook-Insta-Account geschrieben hast, soll 1:1 für das Training von Llama benutzt werden, was wiederum, wie wir wissen, auf der Cloud in den USA liegt. Du weißt nicht, was damit passiert. Du kannst diesen Rechten auch nicht wirklich widersprechen. Es gibt so ein, also wenn du Facebook noch hast, ja, kannst du dich durch so eine ganz wilde, durch den ganz wilden Pfad klicken. So, aber das macht natürlich auch keine Sau. Außerdem weißt du auch nicht, was dann wirklich passiert. Und also auch spannend, ne? Die irische Datenschutzbehörde, die vertritt Meta ja gegenüber allen Datenschutzbehörden Europas und ist quasi so dieser Single Point of Contact, wenn man so will. Und die haben jetzt einfach vor allem erstmal Bedenken angemeldet, weil Meta halt nicht um Zustimmung fragt, wie das halt üblich wäre bei so einem Eingriff in deine super sensible Privatsphäre. Also
ich glaube nur ein Opt-out.
Sondern die sagen halt, du musst ein Opt-out machen, aber der ist halt so versteckt, dass ihn eigentlich nur irgendwie Meta-Nerds halt irgendwie finden.
Und das Lustige,
also super sind spannend, ja.
Total. Wir sind ja beide einigermaßen informiert und diesen Opt-out habe ich auch nur zufällig gesehen, weil bei Insta jetzt diverse Videos in meine Timeline gespült wurden, wo genau erklärt wurde, übrigens, demnächst geht's los mit Meta-AI und wenn du das nicht möchtest, dann zeige ich dir jetzt mal, wo du den Opt-out machen kannst. Und ja, also es wäre völlig an mir vorbeigegangen, wenn ich es nicht zufällig gesehen hätte.
Was auch witzig ist, ist, dass irgendwie der Meta-Chef-Lobbyist für Europa jetzt halt irgendwie sagt, dass OpenAI und Google und alle anderen ihre Modelle ja auch mit Nutzerdaten in Europa trainieren und das ist jetzt eine Schmutzkampagne und Meta ist jetzt Opfer dieser Kampagne und dass sie das auch nicht so stehen lassen werden. Was also echt auch interessant ist, weil Meta ist ja gefühlt so ein bisschen im KI-Wettkampf gegenüber OpenAI und auch Google und mittlerweile vielleicht auch Apple so ein bisschen hinterher. Und diese Verschiebung wird ganz sicher nicht dabei helfen, weil die haben sie ja wirklich mit Inbrunst vorangetrieben in den letzten Monaten.
Absolut. Und hinterher ja nicht nur, also hinterher auf zwei Arten. Auf der einen Seite, die Performance ist, glaube ich, noch nicht so dramatisch gut, muss man dazu sagen. Und auch die Qualität ist noch nicht so gut verglichen mit OpenAI oder mit anderen Modellen. Ja, ich glaube, das war ein bisschen Eigentor, kann man sagen.
Genau. So, ein paar kleine Mini-News noch, die vielleicht ganz interessant sind, weil wir immer mal wieder darüber gesprochen haben. Das französische KI-Unternehmen Mistral AI hat eine neue große Finanzierungsrunde gemacht in Höhe von 600 Millionen, wobei Eigenkapital waren es wohl 470 Millionen und ein bisschen Fremdkapital, haben mittlerweile eine Unternehmensbewertung von 5,8 Milliarden Euro. Ja, ist noch gar nicht so lange her, dass wir beide darüber gesprochen haben. Ich glaube, du hast gesagt, ja, dieses kleine Startup aus Frankreich. Ich glaube, vor einem Jahr haben sie irgendwie in der Seed-Runde 105 Mille aufgenommen und dann, als wir darüber gesprochen haben, waren es schon 385 Millionen am Anfang des Jahres. Die sind aber komplett verbrannt. Jetzt haben sie nochmal 600 weitere Millionen und können damit irgendwie ihre LLMs trainieren. Aber wir sehen weiterhin in diesem ganzen AI-Game ist richtig viel Musik und die typischen VCs sind da alle draufgehüpft. Sehr interessant. Dubai möchte jetzt auch eine sehr wichtige Rolle spielen bei KI und hat eine Pressemitteilung rausgehauen, ähnlich wie jetzt auch die Vereinigten Arabischen Emirate, wie wir es ja auch beim letzten Mal besprochen haben, dass die sagen, dass bis 2031, glaube ich, war die Zahl, wollen sie 40% des Bruttoinlandsprodukts mit künstlicher Intelligenz erwirtschaften. Das ist ja auch nicht mehr so wahnsinnig lange her. Und um das zu tun, haben sie gesagt, okay, 1 Million Bürger aus den Arabischen Emiraten sollen jetzt erstmal für KI geschult werden, also als Data Scientisten, Entwickler, Engineers etc. Und sie wollen ein KI-Staatsministerium im nächsten Jahr dazu bauen und enablen. Sie bauen jetzt gerade, der Spatenstich ist auch schon erfolgt, eine KI-Universität und haben 100 Milliarden Dollar erstmal als ersten Staatsfonds zu dem Thema freigeschaltet. So, ne, Microsoft, Google und IBM waren da auch schon mit dabei und haben gesagt, dass sie natürlich da auch entsprechend unterstützen werden.
Genau, ansonsten war es das. Also ich habe noch zwei, drei kleine Tools oder eins möchte ich kurz erwähnt wissen. Wir haben ganz oft über das Thema videogenerierende AI gesprochen. Da war ja bis heute nichts wirklich zugänglich und zu testen. Es gibt allerdings ein neues Tool namens Luma Labs Dream Machine. Packen wir in die Shownotes, weil da kann man nämlich jetzt tatsächlich selber mal wenigstens kleine, ich glaube so 2-3 Sekunden Clips erzeugen. Ich habe ein bisschen mit rumgespielt. Qualität ist zwischen sehr gut und sehr furchtbar, aber es macht Spaß, auch mal ein Video zu sehen und nicht nur Bilder. Genau, das war es heute in der 15. Folge von uns, von Sascha und mir. Wir haben über die WWDC gesprochen, über Apple Intelligence und ganz viele News aus der Branche. Heute wieder etwas finanzlastiger. Ihr könnt uns natürlich folgen in den sozialen Medien. Ihr könnt uns auch Kritik mitteilen, wenn euch etwas nicht so gut gefällt. Es gibt da eine ganz wunderbare E-Mail-Adresse namens hello@unpluggedpodcast.de oder schreibt uns in den sozialen Medien. Und last but not least, wir freuen uns ganz, ganz, ganz furchtbar, wenn ihr uns ein Like auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlasst. Und sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, bye bye.